For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Und dann haben wir auch diese Tür entdeckt, hinter so einem Regal. Und dahinter war eine Treppenabgang. Das war, als würde man wirklich so eine Pyramide öffnen. Das war wirklich ein heiliger Moment. Mir war aber da sofort schon klar. Still, das ist es. Dieser Platz wird was Großartiges, hiermit was entstehen.
Heute spreche ich mit Dimitri Hegemann. Dimitri Hegemann ist Kulturmanager und Managing Director des Berliner Techno-Clubs Tresor. Er ist 1954 in Büderich-Werl geboren und aufgewachsen, studierte zunächst Musikwissenschaft in Münster und setzte sein Studium ab 1978 an der FU Berlin fort. Als Bassist der New Wave-Band Leningrad Sandwich veröffentlichte er zwischen 1982 und 1985 drei Alben. Von 1982 bis 1990 organisierte er auch das Festival Berlin Atonal, das internationale Avantgarde-Acts nach Berlin brachte. Mit Projekträumen wie dem Fischbüro, dem Label Interfisch und dem Club Fischlabor schuf er wichtige Freiräume der Subkultur. Im Keller des Gebäudes entstand damals mit dem UFO eine Keimzelle der Berliner Techno-Szene. Nach der Schließung des UFOs 1990 eröffnete Dimitri Hegemann 1991 in Berlin-Mitte den Tresor, der zu einem der weltweit bekanntesten Techno-Clubs wurde. Parallel gründete er das Musiklabel Tresor Records. In den 90er und 2000er Jahren betrieb er zudem mehrere Gastronomieprojekte in Berlin. Mit Initiativen wie Happy Locals und der Detroit Berlin Connection engagiert er sich kulturpolitisch. 2025 erhielt er den Verdienstorden des Landes Berlin. Lieber Dimitri, Legenden-CV. Ich freue mich, dass du mir heute in diesem Setting gegenüber sitzt und wir deinen ohnehin schon gefüllten Lebenslauf mit noch mehr Hintergrundinfos und Geschichten füttern können. Herzlich willkommen.
Ja, danke Florian, danke für die Einladung. Ich bin auch ganz gespannt, was wir da alles jetzt entdecken werden noch in meinen letzten 30, 35 Jahren Forschung. Und let's go.
Let's go. Du hast wahnsinnig viel in der Tiefe der Musik erlebt und geprägt. Die Stationen, die ich hier gerade genannt habe, die sind ja so unterschiedlich wie die Genres, die es gibt. Aber vielleicht als Fading In, als Softstart, wie ist die Musik überhaupt in dein Leben gekommen? Was ist das prägende Ereignis gewesen? Woran erinnerst du dich da?
Also ich erinnere mich, dass ich in einem kleinen Dorf aufwuchs. Und ich bin ja ein Kind der 50er Jahre. Und meine Eltern, wie auch meine Lehrer, auch die Eltern meiner Freunde, die wurden alle im Dritten Reich noch sozialisiert. Das wurde mir erst vor wenigen Jahren klar. Da gab es schnell was auf die Finger. Und ich suchte natürlich etwas, was England uns damals brachte. Alternative Musik, das fand mein Interesse. Oder das Woodstock Festival. Wir hatten das ja gar nicht so. Und wir sind da nicht, sag ich mal, durch die Musik der Eltern und so weiter irgendwo hingeführt worden. Anders wie in Detroit, wo die Leute schon über den Blues, über den Soul was gehörten. Wir hatten nichts. Und ich habe das dann so, diese alternative Rockmusik gehört, aber schon wirklich die Alternative, so Rolling Stones, das interessierte mich nicht so sehr. Und die Beatles hörte meine Schwester schon. Ich tauchte dann mehr so in die psychedelische Musik an. Und als Jimi Hendrix seine Electric Ladyland veröffentlichte, mit diesem Clubcover, da musste ich das auch unterm Bett immer verstecken. Die erste Auflage hatte ja sehr viele, dieses Doppelcover mit den 19 jungen Mädchen, die da unbegleitet erschienen. Das war, du musst dir das vorstellen, in dem Dorf, wo ich aufwuchs, das war wirklich sehr prüde. Und das war irgendwie, da war es dann Avantgardist, wenn du schon sowas hörst.
Aber wie alt warst du da? Also das war das dann Radio, was sich geprägt hat? Waren das Freunde? Oder wie hast du dich der Musik angenähert?
Es waren Freunde auch. Mhm. Ein Freund, der machte eine Ausbildung, ich war ja am Gymnasium, aber der machte eine Ausbildung in so einem Elektrogeschäft und die verkauften dort früher immer auch Schallplatten, diese Elektrogeschäfte. Und dann brachte der immer eine Schallplatte mit. Dann saß man da andächtig und hörte sich die dreimal hintereinander an oder fünfmal. Und dann, das weckte so im Grunde mein Interesse. Wir hatten aber auch wirklich überhaupt nichts in unserem Dorf, was irgendwie, oder in der Nachbarstadt, wo man hingehen konnte. Es gab doch eine Diskothek, Pferdestall, erinnere ich mich gut. Und da gab es manchmal unter der Woche so eine Art Hitparade, da ließ man uns auch rein. Und da wurden dann aber auch schon mal so Rockbands wie Steamhammer gespielt worden. Das fand ich klasse. Und auch mal auf Wunsch, All Along the Watchtower und sowas. Also das war dann was anderes, aber man tauschte sich aus. Der Austausch fand meistens privat statt, bei kleinen Partys im Keller oder in den Sommermonaten organisiert man dann Lagerfeuer irgendwo im Steinbruch oder so. Und 3 Tage lang hörten dann Musik, so über, ich weiß gar nicht, wie das lief, über einen Autokassettenrekorder. Oder wir spielten auch das Lady heißt, in Black konnte ich auch spielen.
Also ja. Instrument spielen war erst Jimi Hendrix da oder war erst der Wunsch da, ein Instrument zu spielen?
Naja, man sah Beat Club, das war Uschi Nerke, da sind wir alle drauf abgeflogen, die Moderatorin. Und das war natürlich der Traum, Rockmusiker zu werden, die Welt zu bereiten. Das war völlig klar, ich wollte Musik machen und ich wollte irgendwie im Grunde aber auch dort bleiben, wo ich herkam. Ich war da sehr glücklich als Kind. Du wurdest da in so einem Dorf, in so einer Gemeinschaft gleich einprogrammiert. Messdiener, war auch Schützenfest und so Andor Service im Fußballverein war ich dabei. Aber es war alles nicht so, was ich unbedingt wollte. Dennoch wollte ich dort bleiben im Dorf und wollte dort Woodstock veranstalten. Weißt du, wir hatten dann die langen Haare.
In Brüderich.
Ja, in Brüderich, ja, genau. Und dann Brüderich. Die langen Haare wuchsen. Und wir wollten aber auch, weißt du, diese Ausläufer der Hippie-Bewegung, die begeisterten mich so, dieses Community-Living. Wir wollten in einem Haus wohnen zusammen. Wir waren junge Bengels, so also 17, 18 Jahre. Und wir waren verspielt, verträumt und hatten eine Vision. Aber auch diese Friedensbewegung, das damals war der Vietnamkrieg noch im vollen Gange. Oder auch diese etwas grüne Idee. Und das fand ich wirklich toll. Und das wurde aber nicht geduldet, da sagten mich halt immer, du störst die Kreise. Die sagten immer nur Nein. Also ich bin mit so einem Nein aufgewachsen für die Dinge, die mich interessierten. Und das habe ich dann mehrmals versucht, sowas zu finden, wo wir zusammen leben konnten. Und dann bin ich leider zu früh vielleicht schon aufgebrochen. Ich wollte den Ort verlassen und wollte dahin gehen, wo ich vielleicht mal ein Ja höre. Und die erste Station war dann Münster. Und da habe ich dann etwas studiert noch, Musikwissenschaften, weil mich interessierte mehr so die Geschichte der Musik und spezielle Themen wie Virtuosentum, auch die Analytik. Ich wollte kein Instrument jetzt lernen. Ich spielte ein bisschen Klavier. Meine ganze Familie spielte Klavier, aber naja, das war mir auch schon wieder zu viel. Und dann in Münster passierte es, das war auch relativ langweilig, ich fand das spießig dort, diese pädagogische Hochschule. Meine Eltern, mein Vater war ein Schulleiter, der sagte, werde irgendwie Lehrer, dann hast du Ferien und so. Und ich wusste ja noch gar nicht, was das bedeutet, festes Gehalt oder Rente, das waren also Fremdwörter. Und na gut, ich bin zu PH gegangen, interessierte mich aber nicht. Und dann bekam ich dieses Buch in die Hand, das hieß Sachlexikon Rockmusik von einem Dozenten, von einem Professor Tibor Kneif. Und im Impressum stand, er ist der Einzige in Kontinentaleuropa, der also Vorlesungen und Hauptseminare im Bereich der Musikwissenschaft über aktuelle Trends vorstellt. Okay. Das war natürlich, das war mein Call, weißt du, da muss ich hin. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann mein Studium verwechselt zur FU, traf auch Tibor Kneif. Der machte nämlich mit seinen Studenten, schrieb er diese Bücher.
Und das heißt, du bist deshalb nach Berlin gegangen?
Genau, ich bin dann aufgebrochen nach West-Berlin. 1978 war das, 77 war schon mal da. 78 habe ich mich immatrikuliert. Und das war toll, also der erzählte dann Geschichten über die Schlachthöfe in Chicago, dann über die, sag ich mal, in Münster hörte das die Musikwissenschaften beim frühen Organum auf in den 50ern, aber hier wurde über Punk gesprochen, wow, diese Hintergründe und so weiter. Und das war sehr selten, das war eine alte Villa, da fand das statt, am Roseneck. Und wir waren vielleicht 20, 30 Studenten. Und die Studenten, die schon da waren, die waren natürlich schon involviert in Berlin. Und die nahmen mich mit, die gaben mit Tipps, die schrieben dann beim City oder beim Tipp. Und dann kam ich so langsam da rein und entdeckte mit der Zeit Berlin und die Nacht. Und das war völlig neu für mich. Also ich war ja so ein, kam da vom Land, so ein Dorfaussteiger, und dann war ich plötzlich so in so einer großen Stadt, diese gewaltigen Hinterhöfe. Wow.
Und das war dann aber als, das hast du entdeckt als Student, als junger Student, oder war das dann schon verbunden mit deiner Band? Bist du da direkt auch schon, also hast du schon früh erkannt, okay, jetzt will ich auch machen. In der Berliner Nacht, ich will jetzt hier selber die Bühnen voll machen.
Ja, du hast recht, das hatte ich schon halb vergessen. Also die Bandidee begann schon in Westdeutschland. Die Idee, aber wir haben wirklich viel geübt in dem kleinen Büderich. Mein Vater hatte ja den Zugang zu so einer Schule, und dort lebten so, dort waren stationiert Truppen aus Belgien und aus England. Und die Kinder von denen, also wir hatten einen belgischen Gitarristen mit diesem wunderbaren Namen Jean-Marie Monami, weißt du? Was für ein Name.
Ein Name wie eine Erfindung.
Ja, und der Drummer war ein Engländer, Charles Lees. Und dann haben wir schon darum geübt und geträumt, und kam, wie das so ist, dann kennst du jemanden, der kennt jemanden, und plötzlich waren wir mal in einem Studio und nahmen eine Schallplatte auf, die hieß dann Go East. Und aber ich war schon mit einem Buddy mal in Berlin, dann bin ich wieder zurückgefahren, dann haben wir dort geprobt im Westen, und dann bekam ich die ersten Gigs hier in der Music Hall. Also dann hieß es groß auf dem Plakat: Die Russen kommen. Also Die Russen kommen hat wirklich die Hütte voll gemacht, zweimal hintereinander, weiß ich noch. Oh Mann, und ich merkte so mit der Zeit, ich kann nicht gut spielen. Ich kann den Beat nicht so richtig halten. Das hatte ich schon im Studio erlebt. Aber ich wollte eigentlich reisen und ich wollte raus, und der Beruf des Musikers war für mich so das Ventil.
Und das Ventil, wenn du sagst, du hast festgestellt, du kommst an deine Grenzen, jetzt vom Spielerischen her, aber der Beruf des Musikers hat sich dann da bei dir auch verschmolzen mit dem: Ich will reisen, ich möchte Räume öffnen, ich will Dinge möglich machen, ich will Menschen zusammenbringen. Ist das schon der Punkt gewesen? Oder
nee, das erstmal noch? Das war es noch nicht. Ich war ja noch neugierig. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und ich hatte in Münster in diesem einen Semester, war ich oft in dem Landesmuseum und lernte jemanden kennen von ASTA, von dem Studentenbund. Und der organisierte dort Konzerte, also mehr Jazzkonzerte. Und eines Abends nach einem Konzert kam diese Agentur aus Süddeutschland, die war da mit dem Künstler, und die Frau fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mal so eine Tournee zu begleiten. Da dachte ich, ja klar, ist super, ich war gerade 19, 20 alt. Ja, toll, oder 22 war ich. Tja, und dann sagte sie, wo geht's los? Ja, dann ging es irgendwo in Süddeutschland los, und dann war ich mit großen Jazzleuten unterwegs, die ich noch nicht kannte. Mhm. Also so, das ging hin bis zu Chet Baker und Miroslav Vito, die Leute von Weather Report. Und ich war so ein Road Manager und musste dann aber auch dieses Equipment aufbauen. Und wir spielten so wirklich große Tourneen. Mhm. Die Künstler flogen oder fuhren mit so einem Zug immer. Und ich fuhr mit so einem Bedford Blitz und hatte das kleine Equipment. Die spielten auch kleine Clubs, Luxemburg, Aix-en-Provence, Helsinki. Aber ich fand das ganz große Klasse. Und ich fand das eine richtige, ich dachte, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Und dann war ich auch irgendwie, ich war fleißig und wollte es natürlich auch alles recht machen. Irgendwann in der Hamburger Markthalle beim Abbau halfen die Leute, diese Hands. Da gibt es diesen Aufzug, und am nächsten Tag war ich mit Larry Coryell unterwegs und Philipp Catherine, und dann war ich am nächsten Tag in Dortmund auf einem großen Jazzfestival. Und wir packten die Koffer aus, auf einmal fehlte die Gitarre.
Ups.
Die 12-seitige Ovation.
Ups.
Oh, da war ich mit, und dann fiel mir ein, das hat bestimmt jemand, der mir half, rausgenommen, als ich noch oben war. Und so. Da war ich auch so frustriert, weißt du, ich bin erzogen worden so nach den 10 Geboten, und daran halte ich mich auch so. Ich bin nicht komisch oder irgendwie so auf Vorteilsnahme aus oder irgendwie so stehle nicht und so. Ja, und dann war ich total geschockt. Und das war wirklich eine dramatische Erfahrung. Passiert dann nochmal in Luxemburg, und da hatte man auch etwas gestohlen, so ein Effektgerät auch beim Umbau. Und dann sagte mir Miroslav Vitus, so knallhart, you shouldn't do this job. Und ich weiß, ich hatte mich doch total irgendwie ausgegeben. Aber ich war einfach zu soft für diese Kiste. Naja, jedenfalls habe ich das ein, zwei Jahre gemacht. Alphonse Mouzon, große, lange Tourneen, und lernte und schnupperte so in dieses Leben der Musiker.
Und sahst dich selber aber auf der Bühne. Also du hast...
Ja, da war ich noch nicht so, also ich habe so ein bisschen gespielt. Aber als ich dann in Berlin dann, im Music Hall, volles Haus, dann noch so andere Konzerte, und dann haben wir auch wir haben viel getourt auch, wir waren also, das war mit West-Berlin immer schwierig, also du musstest durch den Korridor fahren, das war echt eine Anstrengung. Berlin war eigentlich eine Sackgasse, weil es so anstrengend war, wenn wir dann in Amsterdam spielten oder in Wien, dass man der Welt reisen muss. Mhm. Wir haben viele so kleine Toilet-Tours gemacht, weil in Deutschland gab es dieses Agententum nicht, wo das fehlte irgendwie. Das Agententum, also wo sich jemand um dich kümmerte. Wir waren eine sehr aktive Band, ich glaube 83 waren wir mit die aktivste Band in Berlin. Wir haben dann auch viel hier in Berlin so gespielt. Wir spielten so einen Sound wie Susie and the Banshees. Mhm. Es kam eine andere Sängerin, die kam auch aus England. Und New Wave war so unser Thema. Punk nicht, sondern New Wave. So die Zeit, als die ersten Platten der Cure kamen oder Joy Division, das war so unsere Inspiration. Aber irgendwann bin ich von der Bühne hinter die Bühne gegangen.
Und du hast aber davor, hast du wirklich dieses, ich lebe davon, ich habe es geschafft, ich bin jetzt Musiker, ich gehe auf Tour.
Ja.
Und das ist es ja.
Das war ein Traum. Oh. Also das musst du dir vorstellen, das war wirklich ein Traum. Ich habe ja dann auch schon als Teenager beim Beatclub Dinge gesehen, wo ich dann nach der Show gleich in den Keller gegangen bin, wo an dem alten Radio mit meinem Bass gezupft habe. Ich habe Bassgitarre gespielt und so ein bisschen Keyboards im Studium. Ja, das hat mich total ausgefüllt. Oh. Aber die Eltern schauten schon irgendwie ein bisschen sehr kritisch, was ich da mache. Aber ich war sehr fleißig, habe geübt, aber es hat nicht gereicht. Mhm. Das habe ich auch irgendwann erkannt. Aber trotzdem wollte ich, ich konnte nicht so richtig loslassen. Mhm. Aber ich war also in einem Team. Ich war dann auch so ein bisschen der aktive Mensch, der dann ein bisschen die Organisation übernommen hat, so ein bisschen das Management der Gruppe, den Bus organisiert haben.
Also das heißt, da hat sich aber ein Kreis geschlossen dann erstmal, ne? Also am Anfang so ein bisschen mit auf Tour gewesen und dann selber on stage und dann das Ganze selber gemacht, besser gemacht, eigenverantwortlich gemacht und so wie du es wolltest, weil du dann ja wirklich die Räume gesucht hast, oder?
Das stimmt so, ja. Ich war dann also in Berlin natürlich umtriebig.
Du warst bekannt?
Gar nicht. Ich habe so gearbeitet dann auch bei einem Label zum Beispiel. Mhm. Ich habe ja noch studiert bei einem Punk-Label. Mhm. Das hieß Aggressive Rock-Produktion. Und das kümmerte sich primär um nordamerikanische Punk-Bands wie Dead Kennedys und Black Flag mit Henry Rollins. Dann habe ich auch für die Tourneen begleitet und auch die Konzerte durchgeführt hier im Esso. Oder die Hamburger Gruppe Slime. Mhm. Da war richtig was los. Da gab es Tumult. Und ich war mittendrin dabei. Ich fand das so klasse. Und dann warst du auch mit der Truppe unterwegs. Also mich hatte das wirklich begeistert. Ich will nur sagen, ich war nicht so fixiert auf eine Musikrichtung. Mhm. Ich war sehr offen. Und was mich so interessierte, da engagierte ich mich dann ein bisschen stärker. Und dann kamen plötzlich die genialen Dilettanten. Auf einmal war Krachmusik. Mhm. Was sind das? So Neubauten. Mhm. Oder eine Gruppe, die hatte den Namen Sprung aus den Wolken. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Was ist denn das? Die genialen Dilettanten nannten die sich alle. Mhm. Und da dachte ich auch, die ganze Horde hier, die waren auch primär in Berlin anzutreffen. Mhm. Und für mich war deren Musik so ein Soundtrack, der Berlin gut beschrieb. Und das etwas kaputte West-Berlin. Und das hat mich auch wieder völlig begeistert. Und daraufhin habe ich dann lange nachgedacht und habe dieses Festival Berlin Atonal entwickelt. Mhm. Und dann ging es los im Esso. 3 Tage Krach, weißt du. Das war toll. Und es war auch total voll. Und ich wusste gar nicht, wer mich da unterstützt hat. Wir hatten ja nur das Tipp-Magazin und so.
Das war alles noch vor dem Mauerfall, ne?
Das war 82. Mein Gott, 82 ist auch schon wieder 40 Jahre. Auf jeden Fall später fand ich es raus. Das war jetzt alles noch Berliner Gruppen. Folgejahr habe ich es international erweitert. Aber es war John Peel, weißt du? Mhm. John Peel fand das super und hat das dann über BFBS immer Berlin Eternal, und das sagt mir dann Leute, du, da war es richtig voll. Und dann dachte ich, toller Erfolg. Aber ich war auch überhaupt nicht so wirtschaftlich interessiert. Da gab es dann 500, 600 Mark. Der Senat hat es ein bisschen unterstützt. der Manager von Aggressive Rockproduktion, der Betreiber, der hat mir da wirklich bei geholfen, der Karl. Ich wusste auch nicht, wie das geht. Und dann im Folgejahr haben wir dann das international erweitert. Dann kamen Gruppen wie Psychic TV dazu oder Test Department, Leiber. Und ja, ich war mittendrin wieder
da. Und du warst voll im Punk.
Ich war, also, ja, das war schon, das war eine neue Ausdrucksform. Oh. Das war ja Krach, irgendwie Neues. Und
Post-Punk.
Ja, ja, Post-Punk. Und dann war das auch, die Idee war immer, dass wir die Bands nach Berlin holten. Als erste, also dass sie noch nicht hier vorher waren, in Kontinentaleuropa jedenfalls. Wir waren dann auch dran, einige Gruppen kamen nicht, aber so Captain Beefheart hatten wir Kontakt zu aufgenommen. Oder wir waren mit Cabaret Voltaire und so. Also es waren alles so Bands. Damals war hier die Frau, die Monika Döring, die Frau, die alles hier machte, die war auch da, verstand uns ganz gut. Es war auch die Zeit, als Nick Cave kam und West-Berlin, als man traf sich in diesen ganz wahnsinnigen Clubs, die auch tolle Namen hat, wie zum Beispiel der Topladen war das Risiko. Mhm. Also im Risiko ging man, passierten tolle Sachen. Das war eigentlich eine einfache Kneipe an der Yorkstraße. Aber Berlin hatte ja keine oder hat immer noch keine Sperrstunde. Deshalb waren auch damals schon diese Orte auf.
Das habe ich als Heidelberger gemerkt, als ich 1996 nach Berlin kam und gedacht habe so, oh, hier ist ja gar kein Ende. Ich habe damals in einer Bar gearbeitet, habe vorher als Barkeeper in Heidelberg gearbeitet und wusste immer, jetzt ist Sperrstunde, jetzt geht's nach Hause. Und hier, als ich angefangen habe, am Wasserturm war das, hieß es plötzlich morgens um 4:30, wieso, da kommen doch nochmal 4 Leute rein, gleich nochmal Cocktails machen und weiter so. Ne? Also insofern, spannender Punkt, Sperrstunde ermöglicht natürlich auch, also Wegfall Sperrstunde ermöglicht natürlich viel im Nachtleben. Ne?
Das war wesentlich auch nachher als in der Wendezeit, der Aufbruch einer ganzen Generation, weil es in eine neue Musikepoche stattfand, also durch die elektronische Musik. Also ich machte diese Atonats weiter noch bis 1990 und dann rief ein neuer Job so ungefähr. Dann kamen diese neuen Klänge so aus Chicago und aus Michigan. Ich hatte da schon Ende der 80er Jahre ein kleines Label angefangen.
Ging das ineinander über? Also atonal und Techno, ist da eine Nerd-Ecke, die sich da befruchtet hat und wo du dann dadurch sehr früh dran warst? Oder ist das nochmal wirklich eine andere Ecke gewesen, wo du halt durch Kontakte, Interesse drauf gestoßen bist?
Ich kann sagen, also das letzte Atonal, das ich dann veranstaltet habe, 1990 im Künstler aus Bethanien im Studio 1, das war so eine Art Brückenfestival. Ne? Mhm. Vorher waren immer die Berliner und die Gäste, die standen da vor der Bühne und sagten, hey, geh was, macht mal was, was macht ihr denn auf der Bühne? Also das muss man sich vorstellen, das war ja ein Narkotikum, was da stand von dort. Also wenn die Neubaut mit der Flex arbeiteten und mit irgendwelchen Bohrern und so. Also waren wirklich interessante gehört. Also man sah die Musik, das fand ich auch, man sieht die Musik, nicht nur hören. Und dann
Performance.
Ja, und dann plötzlich, oder auch so die Bodypaintings, der Sprung aus den Augen. Man malte während des Sets, da waren 7, 8 Leute auf der Bühne. Oder eine Gruppe ist die Notorischen Reflexe. Die arbeiteten so mit super 8 mm Kamera. Die trugen alle weiße Overalls und projizierten auf die Körper. Also unheimlich viel Bewegung. Mhm. Während heute manchmal ein so Nerd mit seinem Apple da steht oder ein Höllenlärm loslässt. Aber das war nicht so spannend. Ich muss sagen, also dieses Atonal-Festival 1990 war so ein Brückenfestival. Da wechselten plötzlich die Rollen. Das Publikum war plötzlich der Star. Und auf der Bühne, da hatte ich so 808 State war da und dann Renegade Soundwave. Daniel Miller kam von Mute Records, hatte viele Gruppen gebracht. Oder wir hatten auch dann, da waren so die ersten elektronischen Sachen aus Clock DBA. Und da hatte ich auch auf meinem Label eine Gruppe. Ich war damals in Chicago gewesen, kurz vorher, und hatte von Waxtrax ein Label. Mhm. Ich war da in deren Raum und da war so ein Korb mit abgelehnten Demos und der Kollege war, kannst du nehmen, was du willst, alles abgelehnt. Und dann habe ich da was gehört, dachte ich, wow, super, angerufen. So ein White Label, da stand eine 313-Nummer. Zack, war ich in Detroit, war ich in der Formation Final Cut, da spielte Jeff Mills mit, der ein großer Star heute ist. Ja, und so entwickelte sich der Kontakt. Ich sagte, du, ich finde eure Musik toll, die würde ich gerne in Deutschland veröffentlichen. Okay, ja, okay, gut, haben wir es gemacht. Und dann habe ich die alle eingeladen Und das war dieses Brückenfestival, wo zum ersten Mal das Publikum sich bewegte. Mhm. Es tanzte, das gab es ja gar nicht in Berlin. Vielleicht in Diskotheken, aber auf diesen Festivals war das sehr rar. Und dann tanzten die Leute, die Berliner, 3 Tage durch. Und das war, dachte ich, wow. Und kurz, es war ja geplant schon vor Mauerfall. Und jetzt war die Wendezeit. Mhm. Und die Wendezeit brachte so viel Aufregung. Und das waren so, sag ich mal, 4 wichtige Faktoren, woran ich mich erinnere. Es war einmal so, man sah keine Polizei mehr. Die regelte so den Verkehr mit Ost und West. Dann gab es überall gute Stimmung, richtig gute Stimmung. Und es gab überall Freiraum, gerade im Ostteil der Stadt. Und diese Musik war da. Ich rief in Detroit an und sagte, Jungs, we have a problem here. Wie, was denn? Ja, kommt mal rüber, wir brauchen euch mal. Und dann sagten die, hey Dimi, wir haben ja auch was, eine Veränderung. Wir haben ein Label gegründet, das heißt Underground Resistance. So. Da dachte ich, wow, was für ein geiler Name. Underground will doch jeder sein und Resistance doch auch. Perfekt. Und der ganze Osten wartet, sage ich, sind alle wahnsinnig, konnte endlich mal kommen. Und dann haben die sich gleich in den Flieger gesetzt und sind gekommen. Es gab ja kein E-Mail oder es kein Handy, man macht alles über Faxmaschinen. Und da ja auch die in den osteuropäischen Staaten kam, drang das auch durch, dass auf einmal eine Musik da war, dieser Club und diese Anarchiestimmung in Berlin, alles war möglich, dass auf einmal eine Musik da war, die keine Texte mehr so lieferte, weißt du, dieses Baby I Love You, es war nur noch, der Beat war da, es waren gar keine Melodien mehr da. Und dann fiel mir auf, diese Musik muss in einen perfekten Raum, und dann entdeckten wir auch diese alte Stahlkammer von der ehemaligen Wertheimbank, die lag direkt an der zweiten Mauer da. Also es gab ja immer 2 Mauern, eine zum Westen, dann die Minenfelder und dann die zweite Mauer. Sie lag also in einer Position, dieser Keller, den wir da zufällig entdecken, wo auch Bürger aus der DDR nicht hin konnten. Also die war in einem tiefen Dornröschenschlaf, diese Stahlkammer seit 40
Jahren. Aber entdeckt nochmal ganz kurz, also du hast das alles erkannt, wie gerade beschrieben. Du hast die Musik, du hast Nachfrage, du siehst die Möglichkeiten und du brauchst den Raum. Das heißt, du läufst durch dieses Berlin und suchst einen Raum?
Ja, genau. Also überall war ja was los. Mhm. Das konnte sich gar nicht vorstellen.
Manchmal gehst in den Hinterhof und guckst nochmal, was ist eigentlich hier? Wo ist hier Remise, Scheune, Keller? Was macht ihr hier? Wo kann ich rein?
Ja, wir waren so ein Team zu dritt. Und die waren in der Leipziger Straße, das war alles einspurig, die Mauer war ja gerade weggeschoben. Also ich müsste euch mal Bilder zeigen, wie das da aussah. Und dann ging der Stau nicht voran, dann stand man da und schaute nach links und nach links, warum nicht da? Die alte Baracke, lass uns da mal hingehen. Da lief dann noch gerade ein Mann mit so einem riesen Schlüsselbund rum, der Hausmeister. Und in der Zeit waren alle total verunsichert. Oh, was mache ich, einen Fehler? Ich will keinen Fehler machen. Ja, und wir haben auch natürlich gesagt, das Zauberwort immer, wir sind Galeristen, wir suchen Ort. Und dann hat er uns wirklich da reingelassen. Und die beiden Kollegen, die waren schon da drin und dann sagten mir dann 2 Stunden später Bescheid, komm mal mit, bin ich auch mit. Und dann haben wir auch diese Tür entdeckt, hinter so einem Regal. Und dahinter war eine Treppenabgang und wir runter. Und dann war da so eine andere Welt. Also wirklich ein Feuerzeug. Und wir waren sehr still, das war so, als würde man wirklich so eine Pyramide öffnen. Was ist denn das? Dann eine gewaltige Stahltür, die offen stand zum Glück. Und dann war das ein Raum im Raum. Das war alles unterkellert da, also von diesem großen Kaufhaus Wertham. Das war so groß wie Harrods, also riesiges, eines der besten, also das mit größte Department Store in Kontinentaleuropa. Also da runter, alles voll Schließfächer, eiskalte Luft, kein Ungeziefer. Das war wirklich ein heiliger Moment. Mir war aber da sofort schon klar.
Still, das ist es.
Das ist es. Dieser Platz wird was Großartiges, hiermit was entstehen. Wir haben nichts gesagt. Wir waren echt alle schweigsam, weil wir so fasziniert waren. Ne? Als wäre alles aus Gold. Dann wieder raus, zack, der Name war geboren. Ein Tresor. Und dann ging es los in Windeseile so ungefähr. Dann haben wir im März 91 auch den Tresor geöffnet. Ohne große Werbung gab es nicht. Es war ja alles illegal, was wir machten. Nein. Alle machten es illegal. Und dann hatten wir aber schon die ersten Jungs aus Detroit am Start. Und die brachten was Neues. Man spielte noch zu der Zeit so ein bisschen Musik zwischen EBM, so ein bisschen Industrial EBM. Aber auf einmal kam dieser neue Beat, dieser Sound, dieser Maschinenhallen aus Detroit da rein. Brutal hart. Natürlich, da passt auch unsere Musik, die wir auf dem Label produziert hatten, perfekt rein, weil du musst verstehen, wir hatten gar keinen Ort, wo wir unsere Musik spielen konnten. Das war auch nicht gefragt. Der Dschungel, der angesagte Club hier in der Nürnberger Straße, der spielt immer noch DJ Saved My Life. Während überall schon die Revolution, aber also da war, die hatten den Schuss nicht gehört, und dass sich alles änderte.
Aber du hast es, also du hast den Ort gefunden, du hast die Musik gehabt, du hast die Nachfrage gespürt und du hast ja da eine letztlich hast du da eine kulturelle Quelle erschlossen, die dann aber auch zu einem extrem wirtschaftlichen Erfolg geführt hat. Du hast beides. Du hast gerade gesagt, es war so ein bisschen alles aus Gold.
Ja, wir wussten das nicht, aber wir waren so begeistert. Und wirtschaftlich waren wir natürlich, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Wir hatten wirklich keine Ahnung. Let's go. Und wir haben dann auch eine Eigentümerin, die Bundesvermögensamt, die das verwaltete. Und die haben uns dann 3 Monats einen Mietvertrag gegeben. Also was alles zertrümmert war seit 45 Jahren, das macht heute kein Mensch mehr für 3 Monate. Egal, machen. Firma Hummel aus Köpenick rauschte an, das waren so Sanitärleute, wow, kriegen wir hin. Wir dachten, besser eine Firma aus dem Osten, die schnallt das so mit den Anschlüssen. Aber alle Pläne der Wasserversorgung, alles war falsch wegen möglicher Fluchtversuche früher. Die Stasi hatte alle umgeändert, jeder kann, also was ich da alles noch entdecken musste. Aber am 31. März haben wir es dann geöffnet und es krachte sofort. Und es war wirklich ein schöner Club. Also viele Leute haben den Keller gar nicht gefunden. Wir hatten oben auch ein Venue, einen Globus. Und unten im Keller über diese Treppe, da ging es dann richtig los. Und zugute kam auch, dass wir natürlich keine Sperrstunde hatten.
Ja, genau.
Sonst ginge das nicht.
Und die Love Parade war ja dann auch schon am Start, ne?
Ja, die war
eben. Es ist ja quasi parallel dann in dieser Zeit geboren und hat sich natürlich gegenseitig befruchtet auch.
Ja, 89 kam die auch schon. Tatsächlich, war im Mauer. Und das war erstmal ganz klein. Und eine Morte und seine Kompagnons. Wir waren alle so, man kannte sich, man hing im Fischlabor ab, es war so eine Kneipe in der Kiffhäuserstraße und sprach über die große Revolution oder im Risiko. Jedenfalls war da eine Generation, die diese neue Musik wirklich offen feierte. Vor Techno war noch Acid House da und aber Motte hatte dann auch mit seinem Kollegen Dreiphase eine Platte bei uns gemacht, die heißt Der Klang der Familie. Und das war ein Smash-Hit, der spielt, wurde überall gespielt. Auch die Detroiter in New York wurde es auch in so kleinen Charts, taucht es auf. Es war wirklich so ein Beginn einer ganz neuen Zeit. Oh. Es war nichts war vorher da gewesen. Auch diese Clubs gab es nicht vorher. Oh. Aber die Euphorie war riesig. Wir hatten auch gar nicht, also es war so verrückt, wir hatten überhaupt gar keine Crew. Also wir wussten gar nicht, wie man mit Bier rechnet oder wie man bezahlt oder nicht bezahlt. Und alle, also die Bierkästen waren immer leer. Aber es war so erfolgreich, dass wir da erstmal 1-2 Jahre überleben konnten. Es wurde auch irgendwann mal geschlossen, weil das Bauamt uns dann doch aufentdeckt hat und wir hatten keine Genehmigung. Also das war eine lange Geschichte. Jedenfalls.
Also es war ja so gesehen, also lange Geschichte, aber es war ja ein unfassbarer Erfolg, der ja auch durch diese transatlantische Beziehung nochmal zusätzlich vergrößert wurde. Es war ja auch relativ schnell, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, auch ein internationaler Spot. Ich bin erst 96 da eingewechselt worden, als ich hier in Berlin war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich bei euch damals gewesen bin. Sowohl nach der Love Parade morgens, als es hell war, als auch unter der Woche. Und vor allem, was ich spannend fand, es gab damals bei euch auch einen Tag, ich weiß nicht mehr, es war mitten in der Woche, wo ihr dann Rap gespielt habt.
Ja, das haben wir mal eine Reihe gemacht, aber die Lage haben sich nicht so gut
vertragen. Nee, überhaupt nicht. Aber ich fand das unheimlich spannend, weil mich hat Techno sehr fasziniert, aber gleichzeitig habe ich halt immer sehr viel Rap gehört. Mhm. Und das am selben Ort dann zu erleben und zu sehen, dass die Crowd sich eigentlich komplett unterscheidet, das waren gerade vor dem Hintergrund, dass dieser Ort ja so prägend war, war das eine echt spannende Erfahrung, dass so alles ausgewechselt war, aber der Ort war gleich.
Ja. Du, das geht auch eigentlich, aber das Techno-Herz war stärker. Es gab dann auch Unruhe manchmal. Es ist ja häufig so, dass man bei so großen Umbrüchen, dass die Menschen auf was Neues warten. Mhm. Was kommt jetzt? Wir hatten damals Rapmusik schon in Berlin, wir hatten Nirvana, wir hatten Acid Jazz, wir hatten High Energy Disco und so. Und das erinnert mich immer so an Miles Davis auch, als der nach dem Krieg 1945 in Paris kam und spielte cool und alle waren happy. Und so war das auch, wir warten auf was Neues und dann kommt der Sound aus Michigan. Und das, darauf haben wir uns dann richtig eingegroovt. Das war auch toll, wir haben das gefeiert. Wir haben, ich meine, mit der Love Parade, die auch permanent wuchs und wuchs, das waren dann auch die Bilder, die großen Medien, BBC oder CNN, weißt du, transportierten.
Stand für das neue Berlin,
ja,
das wiedervereinigte Berlin,
genau,
fürs junge Berlin, fürs freie Berlin.
Genau, das freie, junge Berlin, völlig neue DNA. Junge Menschen tanzen auf der Straße. Danke an Herrn Gorbatschow. Der Mauerfall war das beste Marketing-Tool, was man zu der Zeit hatte.
Und Siegessäule überall.
Überall Siegessäule und tausende von Menschen kamen aus dem Ausland, weil hier war was möglich. Ja. Hier war auch natürlich über Jahrzehnte schon ein gewisser kritischer Spirit immer da. Und jetzt wurde getanzt. Überall in jedem Keller noch war was los. Und das war toll. Und das hat natürlich auch viele Leute motiviert, zu kommen und zu bleiben und auch vielleicht ein eigenes Business aufzuziehen. Mhm. Also der Infekt, der für die Stadtentwicklung war auch gewaltig. Dass also Leute machten dann eine kleine Galerie noch auf, dann ein Restaurant, später ein Hostel. Es wuchs ja permanent.
Auswirkungen auf die Kreativwirtschaft. Du hast vorhin angesprochen, dass ihr euch als Galeristen ausgegeben habt. Das ist ja eine Szene, die sich gerade hier sehr befruchtet hat und mit Ansiedlungen dann auch, ne? Also wo man dann gemerkt hat, was passiert, wie diese verschiedenen kleinen Einheiten auch dann doch zusammen diese große Kreativwirtschaft ausmachen, dann eine Stadt, auch eine Stadtentwicklung prägen können.
Ne? Absolut. Und das hat auch funktioniert. Und es war auch ich habe mich in den letzten Jahren damit beschäftigt, diese Auswirkungen, diese Umsatzeffekte auch dieser ganzen Ecke war enorm, war von Vorteil für die Stadt Berlin, aber auch zum Beispiel die Kriminalitätsrate, die Crime Rate, die ist so niedrig, also die Rate, die aus den Techno-Clubs kommt, woanders weiß ich nicht. Da hatte mir mal so ein oberster Polizeioffizier dann das erklärt hier, also der wirklich in der ersten Liga spielt, dass auf 300 Clubs, die da waren, so 150 Anzeigen kommen. Das heißt also, zwei Clubs, eine Anzeige im Jahr. That's nothing. Und ich hatte die Stadtverwaltung mal so, Teile der Stadtverwaltung aus Detroit hier so ein bisschen erzählt. Das war die Zeit, als Herr Renner, Tim Renner noch Kultursenator, den Job hatte. Und dann waren wir da und die konnten das nicht verstehen. Aber ich habe auch gesagt, es ist eine sehr friedliche Energie in dieser Musik. Und Detroit hat ja immer so eine 2 a.m., da musste man schon draußen sein, danach durfte man auch keinen Alkohol mehr trinken. Wir durch viel Gespräche was ändern können. Die Leute können jetzt länger bleiben, aber es gibt keinen Alkohol mehr nach 2 Uhr. Und die damals da waren, auch aus der Stadt, die Mary Sheffield auch, die ist jetzt Bürgermeisterin gerade geworden in Detroit, die hat das gesehen, was hier los ist. Und sie arbeitet jetzt auch daran, dass mehr solche Berliner Inspirationen im Ausland wahrgenommen werden und auch vielleicht umgesetzt werden.
Spannend, weil da ja die Frage ist, wer kann von wem lernen. Ne? Mhm. Und wir waren da ja schon dann Ende der 90er mit Wo, Wie und Arm, aber sexy. Ne? Waren wir dann in Berlin an einer bestimmten Stelle. Aber noch mal zu deinem Weg mit dem Tresor. Wie lange wart ihr dann mit dem Tresor an diesem Ort, den ihr gefunden
habt? Ja, wir waren bis 2005, genau 14 Jahre, so lange wie Motown Records lebte. Aber ich habe mich auch wirklich geärgert, weil die Verantwortlichen, die so in Charge waren für Kultur in Berlin, wir waren ja inzwischen gereift und man erkannte das Potenzial dieser Nachtkultur, wo die Umsatzeffekte für viele Unternehmen abseits, die also in der Nacht auch wirken, dass die Stadt es dann meistbietend so einfach verkauft hat. Wir haben ja auch versucht, behaltet das doch mal. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern haben so eine Shopping-Mall dahingesetzt oder erstmal so ein völlig langweiliges Bürohaus, das 2-3 Jahre leer stand. Das hat mich wirklich geärgert. Das war so fehlende Wertschätzung. Das hat mich auch verletzt. Und ich wollte dann auch nicht mehr. Ich bin dann eine Zeit in London gewesen und habe dann wieder was Neues entdeckt. Da war ich in der Tate Modern, dieser großen Turbinenhalle in London. Und habe mir Olafur Eliasson war da gerade mit seinem Weather Project, mit dieser Riesensonne. dachte ich, wow, so ein großes Haus mit so kreativen Ideen. Zack, ab zurück nach Berlin. Sowas braucht nur. Tatsächlich gab es gerade so ein Kraftwerk da. Das hing, das lag da rum, völlig verpackt mit Asbestplatten. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen und habe dann irgendwie einen Deal gefunden. Ich hatte aber nur 500 Mark. Das war nichts. Oder Euro, ja, gab schon Euro, 500 Euro. Aber ich war, weißt du, das war so eine Art Objektliebe plötzlich. Mhm. Du gehst da rein und sagst, wow. Und das ist eigentlich auch meine Fähigkeit. Ich bin eigentlich Raumforscher. Mhm. Ich kann dir sofort sagen, der Raum funktioniert, der andere nicht mehr. Das war dann auch bei so gastronomischen Projekten, wo ich mal mitgewirkt habe. Es ging mir eigentlich immer um den Raum und um das Design des Raumes beim Raben oder auch in den Markthallen oder es war immer der Raum. Und das war natürlich, als ich in dieses Kraftwerk betrat, war ich auch fasziniert. Ähnlich wie beim Trissel. Mhm. Wow, sagt die, das ist großartig. Und dann war das so eine Zeit, wo ich auch verschiedene Künstler kannte, die kamen, also wie James Turrell, auch der Olaf Urban da. Und die sagten, was für ein Diamond in the Rough hieß es, so ein Rohdiamant. Mhm. Und ich sagte, stimmt, aber wie komme ich dann, also alle waren begeistert, aber dann wachst du am Tag später auch, was mache ich denn jetzt? Wer macht das denn? Wer unterschreibt den Deal und so weiter? Wie geht das voran? Weil das war eine Bauruine, komplett im Eimer. Heute kann ich zurückblicken, das waren nachher 4-5 Millionen, die man investieren musste, um da überhaupt was machen zu können. Aber es zeigt, wie so alte Industrieorte, die vergessen sind, so eine Power entwickeln, so ein Second Life kannst du dann hineintragen. Und ohne Raum geht nichts. Diese Avantgarde braucht, die auch in meinem Kopf herumsprang, braucht diese Orte, solche Orte. Bei diesen großen Räumen, ich meine, das ist auch ein wunderschöner Ort, da konnte ich auch große Ideen entwickeln. Grohe Deckenhöhe, 30 Meter, Wahnsinn. Riesige Ideen, weißt du. Und dementsprechend habe ich das dann auch gemacht und dann habe ich auch, dann haben da viele Leute auch veranstaltet und das, die Strategie war, dass ich dann auch mal die Industrie einlud, die haben dann mal ein Auto vorgestellt und dafür eine Miete bezahlt, mit dem Geld konnte ich dann weiterentwickeln.
Das war ja eine, also damit bist du ja auch in ein neues Spiel eingetreten, ne? Also das ist nicht mehr der Club, sondern das ist jetzt wirklich eine unfassbar große Halle, die du ja auch dann beleben musst und auch durchfinanzieren musst mit den laufenden Kosten nochmal ganz anders. Ne?
Aber ich habe, sage ich mal, diese Industriegeschichte nie öffentlich gemacht. Das war behind closed doors, weil das wollte ich nicht, weil der Ort hat eine Seele. Mhm. Ich erinnere mich auch gut, als ich mitten in der Entwicklung war und das Bauern war nicht so begeistert. Die Halle ist zu groß, 100 Meter lang, wir cutten die bei der Hälfte. Ich dachte, nein, das kann nicht sein. Ich kam nicht mehr weiter, ich war am Ende und dann bekam ich so einen Tipp, an dieser Stelle musst du jetzt Hilfe holen. Eine ungewöhnliche Maßnahme trifft. Ich sage, was denn? Ja, wir müssen die Mönche aus dem Tibet anrufen. Ja, und dann haben wir das getan und dann kamen die Monks eingeflogen, wo Shinze kam an. Kam hinein, also ich war auch ein bisschen aufgeregt. Shinze ist er und er hatte noch eine Mitarbeiterin, also in der Roter Kutte, die kam aus Tibet. Und er saß draußen vor dem, es war ein Sonnenscheintag, so wie heute. Und er saß draußen, öffnete einen Koffer, so einen kleinen Koffer, den er mitgebracht hat. Und da kam gleich ein Vogel auf. Ich sagte, das erste Wunder, der flog auch nicht weg. Also den hatte er nicht mitgebracht. Der kam. Dann gingen wir in das Haus, in das große Haus. Und er ging weiter und ging hoch und höher. Und dann sagt er, the house is full of ghosts. Also er sprach so ein bisschen so halb chinesisch. Mhm. Ich sagte, bitte, wieso? Full of ghosts? House of ghosts? Meinte er, ja. Und da meinte ich, dann wollte ich herausfinden, ist es wegen der Mauer oder so? Die ist in mittelbarer Nähe. Und das Haus war auch tatsächlich aus demselben Beton wie die Mauerelemente gebaut worden. Nee, meinte er, hier sind die ganzen Lost Souls, die nicht abgeflogen sind. Die sind hungrig und empört. Oh Gott, sag ich, was mache ich denn jetzt mit den empörten Seelen? Und ich bin da auch so empfänglich. Ich komme aus dem katholischen, schwer katholischen. Oh Gott, jetzt, wie viel sind denn das? Meinte, Tausende, über Tausende. Ja, warum sind denn hier, weil es dunkel ist und kalt? Und oh, was machen wir jetzt? Meinte, Einkauf. Ich sag, wie Einkauf? Hat er so einen Einkaufszettel ab in den Supermarkt? Whisky, Schokolade. So, wir müssen die füttern.
Hast du ein richtiges Dinner gemacht?
Ja, nee, der hat eine Feuerschale oder so.
und haben das Feuerwerk mitgebracht, dann den ganzen Kram da rein und irgendwelche Sutras gelesen dazu. Und dann gab es so riesen Rauch. Das war eine andere Realität, sage ich dir. Das war, ich habe auch überall die Geister noch gemerkt. Irgendwann sagt er, jetzt runter. Wir waren in 30 Meter Höhe. Mhm. Auf dem Dach ist noch so eine Halle. Die Laterne. Was? Runter? Aber schnell. Und die Tür so. Sie kommen alle durch die Lücke. Ja, und dann haben die, ich hatte Orientierung so ein bisschen verloren, was da abging. Aber was passiert ist im Nachhinein, es ging plötzlich, ging die Sonne auf und alles funktioniert, die Genehmigung kam. Und dann hat es ganz oben nochmal so durchgeschneit. Ja. Es hatte durchgeschneit und da musste ich auch sagen, was ist denn, ich ging hinein und alles so leichte Schnee, es war so eine Deckenöffnung. Auf einmal so eine riesen Fußtatze. Foto gemacht, Schinze war noch in Berlin. Was ist denn das? Er guckt mich an, er guckt nochmal aus. Drachen. Drachen. Ich sag, was, Drachen jetzt? Oder war ich, ey, wirklich war out of my reality. Letztendlich war es ein mega Raccoon, das ist ein Waschbär. Mhm. Aber es war auch ein Riesentag. Also da habe ich was durchgemacht, was war nur. Aber dann lief das irgendwie, dann kam die Mode, die Fashion Weeks und ja, und so wurde es dann so etabliert. Also, aber the making of war schon.
Naja, und also ich meine, jetzt bei Geistern und Tresor, du hast aber ja an der Stelle wirklich prägende Räume für Berlin geöffnet, fürs Publikum, für die Fans und hast da ja mehrere Impulse reingegeben, für die du jetzt auch, ich habe es vorhin gesagt, du hast den Verdienstorden erhalten, den kriegt man ja nicht einfach so. Insofern nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Und ist das was relatest du dazu? Ist das so nach dem Motto, okay, das war jetzt echt ein großes Kapitel Berlin hier, schön, dass die mich dekorieren? Oder ist das was, wo du sagst, okay, schön, dass euch jetzt mal nach so vielen Jahren auffällt, was Clubkultur ausmacht? Was hat das mit dir gemacht an der Stelle? War so Lebenswerk, ja, nehme ich.
Ja, das war schon feierlich und das war auch so eine Wertschätzung. Ich habe das genossen. Ich will jetzt aber mein Zoo gehen und gucken, ob ich da umsonst mit reinkomme.
Stimmt.
Ich nehme dich mit.
Ja, sehr gut. Wir suchen einen Raccoon und gucken nach dem Fußabdruck.
Ja, mit diesem Auszeichnung. Ja. Ich glaube, man hat kleine Vorurteile. Ich muss mal schauen, wie die sind. Aber es war ganz schön. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt und ich fand das ganz angenehm. Es gab Schnittchen.
Immer gut. Naja, aber ist ja schon, also nee. Wir haben vorhin über Punk gesprochen, wir haben über Techno gesprochen. Also es ist ja wirklich dann dieses, okay, angekommen, Establishment, prägend in dieser Stadt. Manches hat sich in der Zwischenzeit wieder verzogen. Die Love Parade ist done and dusted. Was davon ist noch, was hängt noch in den Räumen drin? Was haben wir noch als Spirit behalten aus den 90ern? Und dann kommt die Dekoration, ne, in einer anderen Zeit, aber ist ja genau richtig und natürlich well deserved. Jetzt aber die Frage, was man damit macht, und du bist ja weiter, ist ja nicht so, dass das quasi Lebenswerk und sondern du bist ja weiter aktiv und du hast weiter deinen Raum. Ich wäre neulich gerne da gewesen, als du die 25 Jahre Mensch und Maschine Veranstaltung gemacht hast, das war ja in diesen Räumen, ne?
Absolut,
das Dinner. Ich habe es gesehen, es ging hinten und vorne nicht bei mir, aber ich habe gedacht, wie krass, dass du vor 25 Jahren dieses Mensch-Maschine-Ding so auch als Thema gesehen hast und dann eine Pause und jetzt mittendrin, und ich meine, wo sind wir? Wir sind genau in dieser Zeit Mensch-Maschine. Mhm.
Ich hätte es ja gerne weitergeführt, aber wir hatten damals nicht die Mittel und wir waren zu früh dran.
Naja,
aber andere Städte wie Amsterdam, weißt du, mit ADE, die haben es übernommen. Ich dachte immer, warum hat die Stadt das nicht weiter unterstützt? Weil die Dinge, die wir heute machen, diese kleinen 3-4 Konferenzen, das nimmt keiner wahr draußen. Und das in Castrop-Rauxel fragen sich, was ist denn da? Aber Mensch und Maschine war ein Ding, was international, habe ich mit Jeff Mills auch zusammen gemacht. Das war schade. Ich wollte daran erinnern und ich wollte eigentlich das Treffen alle 25 Jahre. Wenn du
so, Zeit hast,
bist du genau 2050 dabei. Nee, aber wir haben uns die Frage gestellt, was kann Berlin und was fehlt Berlin? Warum haben wir nicht so etwas? Ich wollte jetzt gar nicht unbedingt eine Konferenz machen über Dings, sondern ich wollte einfach Menschen aus verschiedenen Genres zusammenbringen. Mhm. Und nächstes Mal kommst du dazu, man redet, trinkt Wein. Es gibt nicht keinen Druck, man muss keinen Vortrag halten.
Nein, aber ich fand das, fand das extrem stimmig, wie ihr das auch eingeladen habt. Die Kuratierung hat man geahnt dazu. Aber jetzt steht auch noch ein anderes Event bevor, unmittelbar bevor. 35. Geburtstag, Tresor.
Das ist ein halbes Leben, wo. Also 35 Jahre, dass ich das. Dass wenn ich ins Berg reingehe und dann muss ich nirgendwo in der Schlange stehen, komm, ich habe gesagt, die Security haben wir, Timmy, dass du noch lebst. Und dann kann ich so da reinmarschieren, das ist auch ganz schön. Du,
Und du musst noch nicht mal den Verdienstorden zeigen, dann an der Tür.
Also das ist wirklich eine, also das ist schon, wenn ich zurückblicke, sind natürlich auch neue Leute gekommen, aber der Spirit ist immer noch da, das ist wild, dieses Gefühl des Aufbruchs ist auch immer noch da.
Wann warst du das erste Mal im Bergheim?
Ach, relativ spät erst. Also 2004 hat es geöffnet. Mhm. Und dann war ich häufiger, weil der Betreiber kommt auch aus meinem Nachbarort in Aalen, in Westfalen. Und wir treffen uns manchmal, tauschen uns aus.
Aber ist das auch so ein Raum, wo du sofort verstanden hast, das Ding?
Ja, genau. Das ist so das unfertige Element, weißt du? Das ist nicht so alles weiß gemacht, so wie diese Wand jetzt. Das habe ich gelassen. Da steckt so eine Power drin in diesen Orten. Ne?
Ja, schon Wahnsinn. Also wenn wir jetzt auch so da einsteigen und sich zu vergegenwärtigen, was das für eine kulturell prägende Zeit war. Und ich würde gerne zum Abschluss nochmal einen Gedanken öffnen, weil wir uns ja in der Branche immer wieder mit dieser Transformation, jetzt in gewisser Weise auch räumliche Transformation bewegen. Thema Streaming, was hat sich alles bei uns getan? Ist jetzt auch schon eine Weile her, dass das Streaming Age Einzug gehalten hat, aber wir haben uns in der Vorbereitung darüber Gedanken gemacht, dass ja eigentlich das Thema Techno und DJ und Streaming sich auch auf eine Art und Weise sehr befruchtet hat. Du hast es vorhin angesprochen, wir hatten die Musik, aber es gab ja eigentlich gar keine Räume und wie machen wir das eigentlich hier? Und hier ist der Tresor. Jetzt haben wir natürlich mittlerweile unfassbar große DJs, die ihre Communities überall auf der Welt direkt erreichen. Ist das was, was du auch so verfolgt hast? Ist das was, wo du auch voll drin bist? Bist du im Streaming-Game drin? Bist du in den verschiedenen Ecken, wo wieder was Neues entsteht? Verfolgst du die Reichweiten der DJs? Weil das ist ja unfassbar groß geworden auch, ne?
Also, ja, also es ist so, wir haben da so eine gewisse Meinung. Wir machen eigentlich Musik für eine kleine Randgruppe, aber ich meine, die ist nicht so riesig. Also die kauft keine Platten. Die kommt zwar alle, aber. Und unser Label produziert noch Physik, also Vinyl. Wir haben uns getrennt von der Schallplatte. Und wir machen, ich gebe mal so ein Beispiel, wenn wir so Künstler searchen, 2000 Einheiten machen wir. Wir haben noch so klassisch alte Deal, nachdem die Produktionskosten gedeckt sind, teilen wir das so. Wir machen bei 2000 Einheiten ungefähr, würde man sagen, 24.000 Umsatz, netto, durch physikalischen Verkauf. Wir machen über Downloads, weil wir machen eine Musik, was viele DJs kaufen, weil sie auflegen wollen, weil wir eine Dance-Musik machen, 9.000. Und Streaming ist gering dagegen, weil was wir auch nicht so begrüßen ist, dass viele Leute auch Mixe streamen und sie nutzen, sag ich mal, wenn 30 Tracks drauf sind, viel auch Tresormusik. Wir haben davon nichts. Ne? Ja. So.
Das ist wieder das Thema Sampling.
Und sie spielen die Songs und so weiter. Es ist nicht so, dass die Leute in den Laden laufen und eine Platte kaufen.
Da hast du automatisch den Blick des Record-Labels. Also insofern genau hier, richtig, da sind wir. Aber wenn du jetzt mal in den DJ-Kopf an der Stelle gehst, vor dem Hintergrund so, hey, was habe ich auf einmal für Möglichkeiten? Und wir wissen ja auch, was da für internationale Hotspots gebucht werden, was da teilweise bezahlt wird, wo du deine eigene Reichweite ja unfassbar vergrößern konntest in der Zwischenzeit. Und auch deutsche DJs. Ich meine, wir haben ja da auch viele, die weltweit bekannt sind. Aber das ist ja was es früher so gar nicht gab. Und zwar nicht, weil die Audience nicht da war, sondern weil das alles so fragmentierte Audiences waren, absolut, die du heute erreichen kannst. Plus du hast die Festivals weltweit.
Ja, du hast auf jeden Fall für die DJs ist natürlich eine riesen Möglichkeit, so populär bekannt zu werden, wo also auch den Marktwert zu steigern. Aber was, weißt du, was verrückt ist? Sie legen auf mit Musik von anderen, denke ich immer. Aber.
Naja.
Und trotzdem legt der DJ X dann, wird immer bekannter, auch selbst wenn er gar keine Platten produziert, wenn er halt hip ist und so weiter. Das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen überraschend, aber so ist es. Ich denke, dass diese Streaming-Geschichten, weil wir zahlen sehr viel Gamer auch. Wir zahlen 50, 60.000 Euro und kriegen nichts zurück. Das ist ja auch so der Verteilungsschlüssel, wo wir immer wundern. Und wir haben viermal die Woche geöffnet, im Club. Und da wird auch viel gefeiert. Aber dann kommt die GEMA und sagt, hier ist die Box, weißt du, guck mal, das zu filtern und so weiter, aber das funktioniert nicht so richtig. Da müsste man das auch optimieren.
Wir kommen natürlich immer wieder zu unserem Musikkuchen und wer kriegt wie viel wovon und wir sind alle einer Meinung, dass alle Beteiligten entsprechend daran verdienen sollen und dann kommen wir wieder zur Technik, was kann man erheben, was wird wo dann abgerechnet, ne? Also es bleibt ja einfach so ein komplexes Ökosystem auch, wo aber natürlich wir miteinander auch wir sind ja auch dazu aufgerufen, Dinge zu enablen, möglich zu machen, die genau solche Brüche in der Technologie mitzunehmen. Dann bist du wieder bei Sampling. Sind die Leute sich bewusst, dass sie das lizenzieren müssen? Wie kann man das auch technologisch ermöglichen? Das sind wirklich die Fragen, wo wir dann, wenn wir jetzt ins Urheberrecht reingehen und so weiter, können wir gleich die nächste Stunde dran schrauben.
Warum nicht? Aber wir machen zum Beispiel, wenn wir Platten veröffentlichen, also 12 Inches oder Doppelvinyl, also Doppel 12 Inch, wir haben immer so Download-Codes da drin in den Platten. Das finden die DJs, die Sammler, die stellen sich die Platte in die Vitrine. Und nutzen diese Download-Codes. Und das ist sehr stark. Auch diese Vinyl-Geschichten im Club ist vielleicht 9:1 oder 8:2 von den DJs. Gibt es auch noch, aber es ist natürlich viel einfacher, mit einem Stick vorbeizukommen. Trotzdem verkaufen wir primär Platten, CDs gar nicht mehr so. Und das war auch nicht so nie unser Thema. Es zieht so ein bisschen an, aber wir sind eine Nische, sag ich mal. Also ein Künstler, sag
Nische
ich mal,
mit einer Riesenmarke. Ne?
Ja, wir sind so ein bisschen wie früher, wie ist denn die Firma, Autofirma, Jaguar. Kennt jeder, aber weißt du, die Popularität sagt nicht unbedingt über die wirtschaftliche Situation. Aber wir haben zum Beispiel, was wollte ich sagen, Faden gerissen.
Weil du warst beim Jaguar, du hast dir gerade gedanklich...
am Auto fahren.
Genau, gedanklich hast du den Jaguar vor den Augen gehabt.
Achso, ich wollte mal so ein Beispiel sagen. Ja. So ein DJ, der, sag ich mal, lange für sein Album arbeitet, der The Surgeon jetzt 2000 Einheiten verkauft hat und der auch dann 10.000 Euro verdient hat, sag ich mal schnell. Aber der verdient das in 3 Gigs, weißt du? Die Künstler arbeiten mit den Gigs. So. Sie sind sehr viel unterwegs und verdienen viel mehr. Sie veröffentlichen hin und wieder eine Schallplatte. Hier bin ich.
Ja.
Ich bin noch existent. Ja. Aber das Geschäftliche läuft tatsächlich auf der Bühne, also in den Live-Shows oder durch andere Sachen. Es ist nicht mehr so, dass der Künstler früher, also in den 90ern, haben wir auch von Künstlern 10.000, 20.000 Platten verkauft. Das gibt's nicht mehr. Also ein guter Verkauf in unserer Szene, 12 Inch zum Beispiel, sind 500 Dinger. 800.000 Album ist schon sehr viel. Das ist halt so.
Ja.
Wir kommen damit über die Runden. Für uns ist es ein großes Marketing-Tool. Für die Marke auch wieder, weißt du. Das ist schon so. Was wir aber jetzt noch machen, wir haben eine Akademie gegründet. Ich habe eine Stiftung vor 3 Jahren, eine richtige Stiftung eingetragen. Kannst mal schauen, Tresor, cool. Foundation. Und da gibt es eine Akademie. Ein Bereich ist Bildungsthema, also eine Bildungseinrichtung, wo wir junge Leute vom Land, also nicht aus Berlin, zwischen 22 und 30 einladen und coachen. Immer nur 6 Leute. 2-3 Monate dual.
Die bewerben sich und ihr sucht die aus? Und
so klappt man. Die bewerben sich auch ganz interessant. Wir wollen jetzt kein Abiturzeugnis sehen und so die ganze Vita. Wir wollen nur ein einminütiges Video sehen. Hier bin ich, Lena. Wir sitzen hier in Erfurt. Das ist unsere Bude. Alte Ruine. Wir haben zwar keine Fenster, aber wir haben Bretter. Und da ist unser neuer Toilettencontainer. Wir fangen jetzt an. Und dann kommt die, also die haben alle diese Videos, 80 Videos, und dann klasst es runter auf 20 und dann suchst du dir 6 raus. Ich will nicht vor 30 Leuten stehen, sondern vor 6. Und da gibt es kein Escape, jeder redet mit jedem, es gibt ein Netzwerk und das ist echt toll. Und die haben so ein...
Und die treffen sich in Berlin?
In Berlin, ja. Die müssen dann 2-3 Monate da irgendwie unterkommen, das kostet nichts, aber sie bekommen so viele Informationen und sie vermeiden dann große Fehler, die wir alle gemacht haben.
Und sie lernen dann das Handwerkszeug, um dann wieder sich aus Berlin in die große, weite Welt zu begeben.
Nee, sie gehen zurück, wo sie herkommen. How to run a club. Also, und dann gibt es unheimlich viele Feinheiten, auch Dozenten für, vom Businessplan, vom Awareness, weißt du, vom vor allen Dingen wirtschaftliche Themen sind wichtig für die. Wie berechnet man eine Produktion? Wie macht man das? Und die sind sehr dankbar, muss man schauen.
Wir können ja in bei uns in die Shownotes machen wir mal den Link zur Stiftung. Ja. Und dann kommen hoffentlich noch mehr Bewerbungen und dann werden es nicht mehr 608 Leute.
Ja, wir brauchten, glaube ich, in Deutschland mehrere von diesen Academy. Die heißt die Academy of Subcultural Understanding. Also für, wie geht Subkultur, wie geht das? Und die Leute sind so dankbar dafür. Weil du kannst ja auch Zimmermann werden oder Klempner, aber du kannst kein Clubmaker werden. Wie lernst du das? Und du kannst den besten Club der Welt haben, aber wenn das Management, die Kuration nicht funktioniert, dann taugt es nicht. Und wir denken, die Kuratoren, die Macherinnen, die gibt's in jeder Gemeinde, habe ich festgestellt. Die müssen manchmal abgeholt werden. Und wenn es so eine Ausbildung gibt, wäre das gut für die gesamte Musikszene.
Super spannend, weil das natürlich auch wieder was ist, passt zu dem Gedanken vorhin, Verdienstorden, Thema, es ist gesellschaftlich angekommen. Man versteht auch, dass es etwas ist, was nicht einfach nur so passiert, sondern es ist was, was man auch erlernen kann, wo man zumindest bestimmte Aspekte davon erlernen kann und dann Dinge, Fehler, du hast es gesagt, vielleicht nicht macht, die andere gemacht haben. Gleichzeitig natürlich in einer anderen Zeit, muss man schon sagen, siehe Stadtentwicklung. Gerade wenn man auf Berlin schaut, wo sind wir heute? Also muss man die Räume umso besser erkennen, so wie du.
Man muss auf jeden Fall die Chance sehen, dass in vielen kleinen Gemeinden Orte geschaffen werden können, wo Künstler arbeiten, wo Bleibeperspektiven dadurch entwickelt werden für die hiesigen Leute, wo was los ist. Weißt du? Und es geht auch nicht nur um Musik, es geht ja auch, sagte ich schon zu Anfang, Filme sehen, surreale Filme, Themen gehört dann, Mode diskutieren.
Na, im weitesten Sinne geht es um Kunst.
Um Kunst, ja, und vor allen Dingen dadurch. Und also meine Erfahrung ist natürlich, der Club ist am besten, die besten Ideen entspringen ab 2:30 Uhr, weißt du. Und daraus entwickeln sich ja manchmal, wir treffen uns um 2:30 Uhr, haben 3 Weißwein getrunken und dann sagen wir, komm, wir machen auch was. So war das früher in den 90ern. Du wolltest dieser Bewegung teilhaben, also du wolltest teilnehmen und dann hast du irgendwie eine kleine Galerie gegründet oder ein Café oder irgendwas.
Du hast ein Wort gesagt, was natürlich sehr, sehr anschlussfähig ist, nämlich das Thema Gründen. Ne? Also damit sind wir ja auch in einem Umfeld, wo die Frage, wie gründe ich eigentlich, was muss ich dafür können, das ist dann nochmal sehr spezifisch, weil Club und Nachtleben und Kreativwirtschaft, aber trotzdem ist das natürlich auch der Spirit, ne? Lass uns was machen, lass uns was gründen.
Ja, let's go. Also ich habe da auch so eine kleine Ratgeberschrift veröffentlicht, die heißt Happy Locals. So. Das ist die Sache mit dem ländlichen Raum. Und vielleicht am Schluss noch eine kleine Episode, nochmal was anderes.
Auf jeden Fall.
Also ich habe eine Tochter und sie hat eine Tochter, und die ging zur Schule und sie wurde eingeschult. Am Tag der Einschulung ist sie zum JFK gegangen hier. Da saßen die ganzen Eltern und Lehrer. Und die Tochter wurde gefragt, Trinity, sag mal Trinity, hast du denn noch Verwandtschaft hier in Berlin? So. Und dann sagte sie, ja, ein Opa. Was macht der Opa? Ja, Opa macht einen Techno-Club. Und viel Aufregung. Aber soweit ist es. Die Opas machen jetzt die Techno-Clubs.
Ja, aber das Schöne ist, und das nach dieser Episode vielleicht umso mehr zu sehen und zu hören, wie aktiv du am Ball bist und wie du eben deine Erfahrung einbringst, wie du weiter deine die Brücken baust, die Räume siehst, auch im Transatlantischen. auch nicht zu unterschätzen, gerade in der Zeit heute. Das war damals auch echt was anderes. Ne?
Ja.
Also jetzt diese Räume der Begegnung offen zu halten. Insofern, Dimi, vielen, vielen Dank. Wir könnten noch weitersprechen, das spüren wir beide.
Volume 2, Volume 3.
Genau, ja. Nachts um 2, nach 3 genau. Weißwein, genau.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst und uns da mitgenommen hast in diese wilde, freie Zeit, die dann eine so ikonenhafte Techno-Tür geöffnet hat in den Club.
Ja, die steht übrigens im Humboldt-Forum, die Techno-Tür. Ach,
na also.
Was ich früher, weißt du, ich musste damals den alten Club Besenrein übergeben, ja. Weißt du, und sonst der Schrott landet im Müll und jetzt steht sie im Humboldt-Forum, wo als die neue Nofretete, da muss ich mal sagen. So ändert sich die Zeit. Ne?
Phänomenal.
Ja.
Danke.
Ich danke dir auch für die Einladung.
So, das war For the Recorded, diesmal mit Dimitri Hegemann, dem Gründer vom Tresor. Eine unfassbar spannende Club-Persönlichkeit, die uns gemeinsam hier viel aus der damaligen Club-Geschichte mit in den Podcast gebracht hat, uns einen Einblick vermittelt hat, wie sich damals diese kulturelle Kraft des Techno entfesselt hat, was er dazu beigetragen hat, wie er über New Wave dahin gekommen ist und wie er heute den Jüngeren auch noch vermitteln will, wie sie das lernen können und wie sie Fehler vermeiden können, die er vielleicht gemacht hat. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schickt mir Feedback, gebt eine Bewertung und bis zum nächsten Mal. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.